Immer muss man sich im Grunde vorstellen wie eine Mitarbeiterin. Mhm. 24/7, 365 Tage. Die kostet eine Lizenzgebühr im Jahr und das war's.
Okay.
Also die arbeitet 24/7, 365 Tage. Und das ununterbrochen. Die ist nicht krank, die hat keinen Urlaub, die hat keinen freien Tag, die arbeitet auch am Wochenende und nachts.
Also die Vorzüge sind schon ganz offensichtlich.
Handel digital.
Der Podcast über Digitalisierung, Automatisierung, KI und innovative Lösungen im Handel.
Herzlich willkommen zu Handel Digital. Ich bin heute mal wieder unterwegs und zwar in Krifte. Das gehört noch zu Frankfurt. Und, nee?
Mein Taunuskreis.
Korrigiere mich.
Mein Taunuskreis.
Oh mein Gott, wie konnte ich das nicht wissen? Aber so gut, dass ich jetzt mal wieder was dazu gelernt habe. Es ist auf jeden Fall im S-Bahn-Gebiet und ihr habt es schon gehört, liebe HörerInnen, ich habe wieder einen Gast und dieser Gast heißt Franka Freier. Hallo Frank.
Hallo, so freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, freut mich, dass ich hier sein darf. Ich bin heute im Bettenwinkler, das ist ein Bettenfachgeschäft und wir sprechen heute über richtig viele Themen, die den Handel eigentlich schon seit einer Weile ziemlich krass bewegen. Bevor wir hier thematisch loslegen, würden die HörerInnen dich, glaube ich, gerne noch ein bisschen besser persönlich kennenlernen. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und was du, also warum du das machst, was du machst.
Ja, sehr gerne, Funda. Vielen Dank. Frank Gaffrey ist mein Name, den hast du schon genannt. Ich bin 49 Jahre alt und betreibe seit jetzt fast 18 Jahre, bin ich selbstständig und betreibe 4 Bettenfachgeschäfte hier im Rhein-Main-Gebiet. Das ist aber auch gewachsen tatsächlich. Also ich selber habe mich selbstständig gemacht im Jahr 2008 mit dem Geschäft hier in Kriftel im schönen Main-Taunus-Kreis. Wir stoßen an die Stadtgrenzen direkt von Frankfurt an in Zeilsheim, aber sind trotzdem stolz drauf, dass wir noch im Main-Taunus-Kreis sind. Die wenigsten kennen auch Kriftel immer. Es ist einfach ein schöner, kleiner, verschlafener Ort und das macht auch Spaß, hier zu leben und zu arbeiten. Und hier habe ich mich selbstständig machen dürfen mit einer Unternehmensübernahme von einem bestehenden Bettengeschäft. Meine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt 2 Geschäfte in Bad Kreuznach und Wiesbaden. Das ist auch quasi der Ursprung. In Bad Kreuznach haben meine Eltern 1980 gestartet. 85 kam die Filiale Wiesbaden hinzu. Und nachdem ich mich Ende 2008 selbstständig gemacht hat, ist kurz danach mein Vater überraschenderweise verstorben, so dass meine Mutter und ich dann quasi diese 3 Geschäfte geführt haben. Und meine Mutter hat sich 2015 dann auch zurückgezogen aus dem Unternehmen, ist in den Ruhestand gegangen. Ich durfte dann quasi allein diese 3 Geschäfte führen. Und 2018 stand die nächste Übernahme an. Thema auch da fehlende Nachfolge von einem Standort in Mainz, auch unter anderem Namen. Und dann habe ich mich mit dem damaligen Eigentümer geeinigt. Und der war auch ganz froh, dass es weiterging für das Unternehmen und auch für seine Mannschaft. Und seitdem sind wir dann im Grunde auf 4 Geschäfte angewachsen und dann habe ich auch recht schnell alles unter einem Namen, sprich unter Bettenwinkler, firmiert. Das macht die Sache für mich, für uns insgesamt einfacher. Vorher waren wir mit 3 Namen unterwegs und das ist auf Dauer, fand ich das sehr anstrengend. Sprich, wir haben jetzt 4 Standorte, da bin ich auch sehr froh und dankbar drum. Ich habe ein tolles Team von 28 Mitarbeitenden und wir sorgen jeden Tag dafür, oder zumindest ist unser Anspruch, dass unsere Kunden gut schlafen. Das ist so das Thema und Schlaf ist ein wichtiges Thema, das unterschätzen viele.
Absolut, ja, das Thema Gesundheit nimmt ja auch in vielen anderen Bereichen immer mehr zu. Ich denke auch ganz viel an so, also ich habe ja unter anderem Wirtschaftswissenschaften studiert, es gibt ja diese Kondratjew-Zyklen, falls sie dir was sagen, und Kondratjew ging davon aus, dass wir jetzt in einem Zeitalter von Gesundheit leben und das sozusagen der Produktivitätsfaktor im Endeffekt ist, was halt Wachstum antreibt. Vorher war es halt eben die Digitalisierung, Technik und so weiter. Das war so sein Take, zumindest vor ein paar Jahren noch.
Würde ich unterschreiben.
Genau, ob das heute immer noch so ist. 4 Unternehmen. So erstmal direkt, wie kommt es, dass du dir auch zugetraut hast, diese ganzen Unternehmen zu betreiben oder zu schmeißen? Was hat dich motiviert oder woher nimmst du das Selbstbewusstsein dafür?
Das glaubt man manchmal gar nicht, aber ich habe früher das Selbstbewusstsein gar nicht gehabt. Ich war auch vor 10, 15 Jahren noch ein komplett anderer Mensch. Also da gucken mich die Leute auch immer vergeistert an, weil es ist wirklich so. Also ich war früher eher so ein schüchterner, introvertierter Mensch und habe mich dann mehr und mehr halt dahin entwickelt. Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht.
Was krass ist, das habe ich früher vollkommen unterschätzt, ist mein Bauchgefühl. Also meine beste Freundin hat irgendwann mal gesagt, weil ich immer sagte, ah, im Kopf merke ich das nicht und so. Und sie sagte, du bist zwar auch einer, der viel nachdenkt, aber das meiste entscheidest du aus deinem Bauch heraus. Und das habe ich damals noch echt abgetan. Und mittlerweile merke ich aber auch schon seit vielen Jahren, wie stark ich auf mein Bauchgefühl höre. Und entweder es fühlt sich gut an oder es fühlt sich schlecht an. Und das merke ich in ganz vielen Situationen. Und das ist in der Vergangenheit oft so, dass ich einfach, also ich bin ein sehr offener, neugieriger Mensch. Also ich bin da auch extrem offen und wachsam auf neue Dinge, die da vielleicht auf mich einströmen. Und dann merke ich sofort, habe ich Bock oder habe ich nicht Bock. Und so war es tatsächlich auch mit den Geschäften. Also der Gedanke war ja für mich, okay, ich hatte jetzt 3 Geschäfte, dann kam ein 4. Geschäft als Option um die Ecke. Das passte geografisch. Der Mensch, der Verkäufer war mir extrem sympathisch. Das ist mir bei Geschäften auch sehr wichtig. Der Faktor Mensch, der Umgang, wie man auch Empathie, wie man sich gegenseitig auch leiden kann. Ich hatte am Rande erwähnt, auch mal eine Option, einen 5. Laden hier im Rhein-Main-Gebiet zu übernehmen. Und wir saßen tatsächlich schon beim Notar und wollten den Kaufvertrag unterschreiben. Und ich habe noch ein paar Fragen dazu gestellt. Und innerhalb von 35 Minuten kippte bei mir die komplette Stimmung, dass ich nach 35 Minuten gesagt habe, es tut mir leid, ich beende den Verkaufsprozess oder Kaufprozess aus meiner Sicht und bin gegangen und habe dann die Verkäufer quasi sitzen gelassen.
War das auch so eine Bauchgefühlsentscheidung? Ja. Okay, ja. Und bereust du sie? Oder?
Keine Sekunde. Also okay. Bis heute nicht. Stehe ich komplett dahinter. Mhm. Weil einfach mein Bauchgefühl in dem Moment rebellierte, also wirklich rebellierte und sagte nein, aber dann auch dazu sitzen. Das war damals im Sauerland und dann extra alle angereist und du sitzt beim Notar ganz offiziell und dann hockst du, dann denkst, also gehen ja Millionen Gedanken durch den Kopf und sagen, oh Gott, was denken die von dir? Oder jetzt alles vorbereitet, über Monate verhandelt, es war alles quasi unterschriftsreif. Und dann sind so 2, 3 Sachen vorgefallen und ich merkte, mein Bauch komplette Gegenwehr. Und dann, wie gesagt, also es fing so nach 20 Minuten an und nach 35 Minuten bin ich aufgestanden, habe gesagt, es tut mir leid und dann bin ich gegangen und ich bereue es nicht eine Sekunde.
Aber auch total gut, dass es in dem Gespräch passierte, oder? Ja. Also wahrscheinlich noch Glück gehabt.
Ich bin jetzt auch kein nachtragender Mensch oder mache mir jetzt groß Gedanken. Ich merke einfach, es fühlt sich gut an, die Entscheidung. Ich stand aber auch dahinter, hinter dem Projekt. Yeah. Und aus heutiger Sicht bin ich aber sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und mein Vater war immer schon so ein kleiner Technikfreak mit den damaligen Verhältnissen, ja, die möglich waren, gerade Computer früh eingestiegen in die ganze Technik. Und das hat mich natürlich sicherlich auch ein bisschen geprägt. Und diese Offenheit und diese Begeisterung, die habe ich bis heute, sodass ich oft auch manchmal in meinem Unternehmen so ein bisschen erstmal alleine dastehe mit meiner Euphorie und natürlich meine Mitarbeitenden dann erstmal mit auf diese Reise einladen darf und begeistern darf und irgendwann merken sie auch, okay, er hat ja recht oder es passt und ich meine, oft ist es ja auch ein Ausprobieren, ein Testen. Manchmal lässt du Dinge wieder fallen, weil du merkst, ist dann doch nicht so, wie du es vorgestellt hast. Aber das Schöne ist auch in meinem Team, wir diskutieren das. Gerade am Samstag hatten wir auch eine Sache KI-technisch diskutiert unten, ausprobiert. Ich hatte vorher eine Ankündigung gemacht, wir stampfen oder verändern einen Prozess. Dann haben wir das am Samstag ausprobiert, weil meine Mitarbeitenden mir sagten, ah, nicht so doll, ja. Und dann haben die mich überzeugt, dass es dann einen anderen Weg jetzt wiederum geben sollte und wir diese alte Sache, an der sie festhalten wollen, dann doch behalten können. Und ja, so sind wir jeden Tag dran und finden immer, ich sag mal, irgendwo eine Lösung und einen Weg und gehen den in der Regel auch gemeinsam.
Ja, spannend. Da bist du eigentlich schon direkt so ins nächste Thema reingerutscht. Aber deshalb vielleicht nochmal eine letzte Frage zu dem Thema Unternehmertum und Nachfolge. Würdest du sagen, dass die Tatsache, dass deine Eltern auch Unternehmer waren, dass das entscheidend war? Denkst du, jemand, der das nicht hatte, der eben nicht mit solchen Eltern aufgewachsen ist, dass er oder sie genauso mit Selbstbewusstsein an das Thema Unternehmensnachfolge rangehen kann?
Also natürlich, wenn du in einem Elternhaushalt groß wirst und die ganzen Themen hautnah erlebst, auch ich sag mal, ich war jede freie Minute im Unternehmen meiner Eltern und habe auch wirklich, wenn Schulferien waren, auch wirklich die Zeit genutzt und habe immer irgendwie an vorderster Front mitgeholfen. Das hat mich sehr geprägt. Meine Schwester zum Beispiel, die ist nie in die Selbstständigkeit, also die ist im Angestelltenverhältnis, auch in der Kosmetikbranche, also ein ganz anderer Bereich zum Beispiel, bei einem sehr großen, weltweit tätigen Unternehmen, aber auch in der Führungsverantwortung. Also da strahlte das vielleicht dann in diese Richtung. Ja. Worauf ich aber hinaus will, was ich so schade finde, ist, ich habe über viele Jahre auch in einigen Netzwerkveranstaltungen mit vielen jungen Menschen gesprochen. Es ist so der Klassiker, also dein Haus, dein Auto, dein Pferd. Also man lernt sich neu kennen und dann tauscht du ja so ein bisschen erstmal so diese Themen aus. Wer bist du, was machst du, was hast du, ganz grob gesagt, ja. Und da hörte ich ganz oft auf solchen Veranstaltungen, oh toll, ich bin, ich sag jetzt mal, im Angestelltenverhältnis, oh super, ich denke immer mal drüber nach, auch in die Selbstständigkeit zu wechseln. Und dann kommt das große Aber. Also ich habe ganz oft wahrgenommen, dass viele Menschen sich das vorstellen konnten, nur diesen nächsten Schritt zu gehen, da haperte es aus wahrscheinlich Dutzenden von Gründen. Also auch natürlich Thema Sicherheit. Also das habe ich ganz oft gehört. Wobei ich auch mal sage, ist ein Angestelltenjob so sicher? Sicherlich in Europa, in Deutschland von der Gesetzgebung her ist ein Job schon auch gewissermaßen abgesichert. Aber wenn ein Unternehmen vor die Wand fährt und du verlierst deinen Job, mal ganz blöd gesprochen, gut, stehst du auch da.
Das sieht man gerade ja besonders viel. Ne? Selbst so in der Industrie, wo es lange hieß, okay, da kann nichts schieflaufen in Deutschland. Da werden ja jetzt massig Leute entlassen.
Aus meiner Kindheit weiß ich immer noch, zum Beispiel mein Vater hat immer so wirklich ein bisschen provozierend gefragt, willst du wirklich in die Bettenbranche wechseln? Geh nach Frankfurt und lern, ich sag mal, bei einer Bank. Das war so ein bisschen sein, mit dem Augenzwinkern vielleicht aus heutiger Sicht, aber war immer so sein Spruch, hast einen Job, geh zur Bank und mach da deinen Job. Ja. Und das hat er auch, ich glaube, schon ein Stück weit ernst gemeint. Und ich glaube, er hat sich riesig gefreut zu wissen, dass ich dann doch in die Bettenbranche zurückgekommen bin. Ich war zwischendurch auch mal im Rettungsdienst, konnte mir auch vorstellen, im Rettungsdienst weiterzuarbeiten. Also es kam damals über den Zivildienst. Und dann habe ich sehr lange weitergearbeitet, ehrenamtlich im Rettungsdienst und habe mir während der Zivildienstzeit tatsächlich ernsthaft Gedanken gemacht, ob ich in dem Job bleibe, weil mir das unheimlich Spaß gemacht hat.
Cool.
Und das hat mich extrem auch geprägt. Und letztendlich bin ich dann doch in der Bettenbranche wieder gelandet und hängen geblieben. Und was ich nur sagen will, was ist sicher? Wir haben ein tolles Land, ist meine persönliche Überzeugung, Sicherheit, Demokratie, trotz allem ein gutes Gesundheitssystem. Also wir werden aufgefangen auf der einen Seite, das ist so das eine, was ich denke. Auf der anderen Seite fehlt es manchmal auch am Mut, diesen nächsten Schritt zu gehen.
Klar, wir sind in Deutschland ja auch sehr risikoavers als Gesellschaft, muss man ja auch sagen.
Genau.
Merkt man ja aktuell auch wieder sehr stark.
Genau, aber ich sag mal, ich bin sehr gerne Unternehmer mit Herzblut. Ich will nicht sagen, dass das immer einfach ist, aber ein Angestelltenverhältnis, da gibt's auch nicht immer perfekte Tage. Du musst dich vielleicht mit einem schrägen Chef rumschlagen oder einer schrägen Chefin. Du hast vielleicht Teammitglieder, die dir nicht so liegen, ja. Und als Unternehmer oder Unternehmerin hast du natürlich auch andere Vorzüge oder auch Freiheiten. Ja, natürlich hast du auch Verantwortlichkeiten. Ich sage auch, in den letzten Jahren sind die Anforderungen auch an mich größer geworden, vielschichtiger geworden. Ich denke manchmal auch so, wenn du den gleichen Erfolg am Jahresende erreichen willst, musst du gefühlt mehr investieren als vielleicht noch vor 10 Jahren. Ich bin natürlich auch älter geworden, habe natürlich auch nicht mehr diesen Energiepegel wie vielleicht vor 10 Jahren. Das muss man auch mal selbstkritisch sagen. Aber unterm Strich mache ich das, was ich mache, sehr, sehr gerne. Allein heute hier zu sitzen mit dir und so einen Podcast über solche Themen zu sprechen, macht ja auch irre Spaß und zeigt ja auch, dass ich ein paar Dinge vielleicht auch mal anders mache und richtig mache und dadurch auch Aufmerksamkeit schaffe. Also ich habe mir, das war ja auch vorhin die Frage, ich habe mir da nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Also im positiven Sinne, ich funktioniere einfach, weil es einfach, ich sag mal, Spaß macht und ich das jeden Tag von meiner wahnsinnig guten Mannschaft zurückgespiegelt bekomme.
Also man hört ja auf jeden Fall deine Begeisterung an. Und Begeisterung hast du ja, wie du schon gesagt hast oder wie wir schon besprochen haben, auch für ganz viel so Digitalisierungsthemen.
Ja.
Und da wir bei Handel Digital sind, wollen wir das natürlich nicht aussparen und uns dafür Zeit nehmen, auch darüber zu sprechen. Du machst ja super viel in dem Bereich. Aber ich glaube, so das, was gerade für den Zeitgeist ganz spannend ist, ist natürlich dein Einsatz von KI, von dieser KI, die auch einen Namen hat. Vielleicht erzählst du nochmal davon ein bisschen.
Genau, also es ist ja, KI ist ja auch wie vieles andere ein sehr, sehr weitläufiges Themenfeld. Und wir haben tatsächlich auch bei einem HVH, also Hessenverbandsveranstaltung, damals bei Globetrotter in Frankfurt, habe ich einen Kurzvortrag geben dürfen zum papierlosen Büro und der Vorredner.
Genau, beim Handel Digital Summit Vorgänge Handel AI war das.
Das war im Land Hessen zusammen. Genau. Ich habe gerade überlegt, genau. Und wie gesagt, ich durfte auch einen Kurzvortrag halten und der Chef der Firma Bianco war kurz vorher dran und hat die Emma vorgestellt. Und die Emma ist im Grunde eine KI, die im Unternehmen viele, viele Prozesse übernehmen kann, stupide Arbeiten abarbeiten kann. Und das hat mich damals so fasziniert, dass ich natürlich dann im Nachgang das Gespräch zu ihm gesucht habe, ein paar andere Unternehmerinnen, Unternehmer standen mit dabei und wir auf seine Präsentation und auch auf das Programm geschaut haben und ziemlich fasziniert waren. Und dann arbeitete das in mir und dann hatte ich irgendwie auch Bock, das kennenzulernen, näher kennenzulernen und eventuell bei mir einzuführen. Und ich habe mich dann auch recht schnell für die Software entschieden. Man muss jetzt hier dazu sagen, ist natürlich ein also nicht vergleichbar mit der klassischen KI jetzt wie OpenAI, also ChatGPT. Wir reden ja in dem einen Fall von der generativen KI, also zum Beispiel ChatGPT. Und die Emma zum Beispiel ist eine kognitive KI, die komplett autark stupide Prozesse abarbeitet. Also da ist auch der Aufwand, sie zum Laufen zu bringen, ist schon deutlich größer.
Ach, ehrlich?
Ja, das muss man fairerweise sagen. Also ich würde auch jetzt nicht die Werbung oder die Aussage von Bianco unterschreiben, dass das jeder kann, der gewisse Programmierfähigkeiten hat. Also so weit würde ich jetzt persönlich nicht gehen. Mhm. Ich habe mich da reingefuchst. Ich habe fairerweise auch eine Mitarbeiterin, die das für mich hauptamtlich macht. Die hat da viel mehr Fähigkeiten und Kenntnisse, die sie mitbringt. Das erleichtert mir die Sache. Ist auch ein Zeitfaktor. Und so fingen wir damals, das ist jetzt auch schon, glaube ich, 2 Jahre her, haben wir die KI eingeführt und der Hersteller benennt sie Emma. Das ist ein Kürzel aus mehreren Wörtern. In meiner Branche ist der Name Emma jetzt nicht so beliebt, muss man fairerweise dazu sagen, weil ein Wettbewerbsprodukt so heißt. Irgendwie finde ich es dann auch schon wieder lustig. Ja. Und sie heißt halt, also A, habe ich über die KI, über ChatGPT mir ein Bild generieren lassen, über einen Prompt. Das heißt, dieses Bild ist jetzt Emma, so Mitte der 50 haben wir sie damals definiert. Wir haben ihr einen Google-Account gegeben, wir sind Google Workspace-Kunde. Sie hat eine eigene E-Mail-Adresse, sie heißt Emma Winkler. So ein kleiner Fun-Fact, als ich damals den Google-Account für sie angelegt habe, habe ich dann so... Das war im Oktober, was war das dann? 24 ja. Müsste es eigentlich gewesen sein.
Ja, genau.
Ich habe gerade mal überlegt, dann sind es noch gar keine 2 Jahre. Aber egal, also dann habe ich einen Account angelegt und habe dann irgendwie, ich meine, das war so 16.10.2024 als Geburtsdatum eingegeben. Und prompt kriegte ich als Admin von Google eine Nachricht, da ist eine Minderjährige im Account. Der Account ist gesperrt worden.
Oh no.
Und dann habe ich erstmal den Account wieder über Umwege freigeschaltet und habe das Alter dann von ihr, glaube ich, irgendwie auf 25 oder so hochgesetzt.
Also doch nicht mit der 50. Und welches Alter hat Emma jetzt?
Die ist irgendwie 26 oder 25, ich weiß gar nicht. Es ging halt nur darum, dass ich halt rauskomme aus dieser Jugendsperre irgendwie.
Ja. Total witzig. Also erstmal, wie cool eigentlich, dass du auf einer unserer Veranstaltungen dich mit dieser Software vertraut gemacht hast und dann direkt dir gedacht hattest, so okay, das möchte ich haben in meinem Unternehmen. Das freut uns natürlich auch total, weil wir dann merken, hey, unsere Veranstaltungen haben ja irgendwo auch einen Sinn. Also wir erreichen die Leute.
Wir arbeiten ja auch schon länger mit ChatGPT im Alltag und sind mittlerweile aber von ChatGPT komplett weg, nutzen jetzt Gemini, einfach weil es uns mehr bietet und weil es auch inkludiert ist in unserem Google Workspace-Account. Und das ist etwas, was mir wichtig war, dass wir das auch, ich sag mal, im Alltag für meine Mitarbeitenden nutzbar machen. Das war auch ein Weg, muss man einfach mal sagen.
Ja.
Mittlerweile sehen die aber die Vorzüge und wir kombinieren jetzt, ich sag mal, so eine klassische KI, Gemini, mit der, im Hintergrund mit der Emma Winkler. Hintergrund ist auch der, Gemini nutzt quasi jeder Mitarbeitende, während Gemini tatsächlich wirklich nur von ganz wenigen genutzt wird, beziehungsweise programmiert wird. Also, Emma muss man sich im Grunde vorstellen wie eine Mitarbeiterin, 24/7, 365 Tage. Die kostet eine Lizenzgebühr im Jahr und das war's.
Okay.
Also die arbeitet 24/7, 365 Tage und das ununterbrochen. Die ist nicht krank, die hat keinen Urlaub, die hat keinen freien Tag, die arbeitet auch am Wochenende und nachts.
Also die Vorzüge sind schon ganz offensichtlich.
Also das ist mal so der eine Vorzug. Und das war ja das, was mich so fasziniert hat, dass ich sehr schnell gemerkt habe, da gibt's Potenzial, stupide Arbeiten von meinem Team, von meinen Mitarbeitenden wegzunehmen. Und von der Emma bearbeiten zu lassen und das rund um die Uhr.
Ja.
Und der erste Ansatz war, welche Arbeit kann ich als Inhaber vielleicht zur Emma delegieren, die ich täglich, wöchentlich, monatlich machen muss oder sollte und wo ich für mich Freizeit freischaufle. Also auch da mehr, ich sag jetzt mal Hintergrundarbeiten, Adminarbeiten, die ich dann wegnehme und der Emma delegiere. Das heißt, fairerweise am Anfang muss ich erstmal Zeit investieren in eine Prozesserstellung. Also das, was Emma tun soll, arbeitet sie stupider an einem Prozess ab. Und bis der läuft und bis der funktioniert, brauchst eine gewisse Zeit. Also das heißt, es ist aber bei vielem so. Also wenn ich neue Systeme bei mir implementiere, also rege ich mich jetzt weniger über diese Zeitkosten auf, die ich am Anfang investiere, sondern ich freue mich einfach über das Ergebnis oder das nahende Ergebnis, wenn ich dann weiß, hinten raus erspart mir das unheimlich viel Zeit und unter Umständen auch Kosten. Mhm. Und das ist ja hier nichts anderes. Also unterm Strich, ich habe eine Lizenzgebühr, die im Jahr einen Betrag X kostet, aber wenn ich jetzt mal im Monat rechne, ich habe einen Minijobber mit 500 Euro und das mal 12, dann habe ich die Kosten für immer längst drinne. So. Mhm. Und wenn ich dann aber wiederum weiß, ich schaffe bei Mitarbeitern einen Freiraum für schönere Themen, für schönere Arbeit, produktivere Arbeit, habe mehr Zeit für meine Kunden und Kundinnen, dann ist dieses Investment ziemlich schnell raus. Und das ist im Grunde das, was Emma macht. Emma macht mittlerweile jeden Tag, aber auch wöchentlich, monatlich, halbjährlich macht sie Prozesse, arbeitet sie Dinge ab, die dann programmiert sind, und das erspart uns, ich sage jetzt mal, viel, viel Zeit im Alltag.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Ich glaube, viele Menschen haben ja Angst, dass sie oder ihre Jobs von einer KI abgelöst werden.
Ja. Also diese klassischen Gedankenspiele habe ich ja auch hier. Und ich habe häufiger bis heute manchmal die Aussage, kriege ich dann zu hören, ja, was ist denn mit meinem Arbeitsplatz? Oder dann muss ich ja gar nicht mehr kommen, dann habe ich ja gar keine Arbeit mehr. Das ist natürlich ein berechtigter Gedanke. Das ist aber auch unsere Denke in Deutschland. Das ist so, Angst vor Veränderung, Komfortzone verlassen. Das ist etwas, was ich seit Jahren auch präge. Meine Mitarbeitenden können es nicht mehr hören, dass ich immer sage, Komfortzone verlassen. Hatten wir auch externe Trainer in den vergangenen Jahren, die uns da auch begleitet haben. Und letztes Jahr auch. Wir hatten letztes Jahr auch eine externe Trainerin eingekauft, über mehrere Monate in Teilzeit hier fest angestellt, die eben mit uns auch solche Themen wie KI-Implementierung angegangen ist. Und jetzt die Kernbotschaft, die ich senden möchte, wenn ich mir überlege, in diese Richtung zu gehen, Dinge einzuführen, da geht es jetzt nicht um Gemini, ChatGPT, sondern wirklich gravierende KI-Themen, Softwaren, wie auch immer, Unterstützung, dann sollte man frühzeitig mit den Mitarbeitenden darüber reden. Also das ist etwas, was ich jedem nur als Botschaft mitgeben kann. Du musst schon auch wirklich überzeugt sein und dahinter stehen, ja. Und da hapert es in meinen Augen an ganz oft. Aber wenn du dann für dich, ob jetzt innerlich oder per Unterschrift unter irgendeinem Vertrag entscheidest, ich führe jetzt die KI ein, spätestens dann solltest du bereit sein, mit deinem Team, mit deiner Mannschaft zu sprechen. Weil diese Ängste, die habe ich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit auch unterschätzt. Also ich war sehr ungestüm, ich wollte Dinge verändern, einführen. Und wenn du die Leute zu spät abholst, gar nicht abholst, dann ist ganz viel Unsicherheit da und das kannst du nur ganz schwer einfangen. Mhm. Und mein großes Learning ist wirklich zu sagen, hey, ich habe ja jetzt für mich eine Entscheidung getroffen, ich gehe damit jetzt raus. Ich sage jetzt mal an die Öffentlichkeit, sprich an mein Team, und sage, hey, ich habe mir das und das überlegt, aus den und den Gründen. Und die wichtige Botschaft, das ist bis heute so, dass ich wirklich sage, es geht nicht darum, ihren Arbeitsplatz wegzurationalisieren, sondern es geht wirklich darum, Dinge zu vereinfachen. Die Welt ist super kompliziert und ich habe das Gefühl, sie wird permanent noch komplizierter. Und ich möchte eher die Dinge bei mir vereinfachen. Das ist so seit 1-2 Jahren auch so ein Grundansatz. Und ich sage auch ganz klar, mein Arbeitskräftemangel, jeder redet drüber. Es wird immer weniger gutes Personal gefunden von Arbeitgeberseite. Und dann habe ich doch mehr Bock dran, diese stupide Arbeit, wie ich sie nenne, diese blöde Arbeit einfach wegzudelegieren zur KI. Und die Arbeitskraft, die ich ja schon habe, diese Menschen, die hier arbeiten, zu halten, zu motivieren und eben für wichtigere Dinge bereitzustellen.
Ich glaube, das haben wir auch ein Stück weit irgendwie vergessen, ne? Dass wir da diese ganzen digitalen oder technologischen Entwicklungen auch wollten oder sehr lange gefeiert haben als Gesellschaft, weil wir dachten oder weil wir uns ja gewünscht haben, dass dann Tätigkeiten, die eigentlich keiner machen will, halt wegfallen. Und jetzt passiert eigentlich genau sowas und die Menschen bekommen Angst. Ich finde es total beeindruckend, wie du an diesen Prozess rangehst und dass du dir auch externe Hilfe dafür holst. Also auch zu zeigen oder zu sagen, dass es nicht immer alleine stemmbar ist und auch nicht alleine gemacht werden muss, dass man sich ruhig auch Unterstützung dafür holen kann.
Das ist auch mal die Frage des Einzelnen, wie ich mit KI umgehe und was ich daraus mache. Ja, also zum Thema Chancen und Risiken. Und nochmal, ja, es wird sicherlich der ein oder andere Job wegfallen, manche Branchen stärker betroffen sein, andere Branchen weniger. Aber ich sehe halt für mein Unternehmen da halt erstmal einen riesen Mehrwert drin, gerade bei dem Gedanken Arbeitskräftemangel. Und das ist halt das, was ich immer versuche, auch meinen Mitarbeitenden mit einer gewissen Überzeugung auch zu signalisieren, also die Sicherheit zu geben, ihr verliert jetzt nicht euren Arbeitsplatz, nur weil ich die KI jetzt bei uns einführe. Und wir sind gerade auf vielen Themenfeldern ja im KI-Bereich jetzt am Ausprobieren, aber teilweise auch schon am Machen.
Ja.
Und das Thema wird ja auch in den nächsten Jahren noch richtig an Fahrt aufnehmen. Und zu sagen, ich mache gar nichts, ist für mich keine Option. Zu sagen, ich probiere Dinge aus, ich falle vielleicht mal hin, weil es jetzt nicht so doll lief. Ich sage dann immer so, kratze mir dann irgendwie das Knie auf, dann stehe ich auf und gehe den Weg weiter und versuche was anderes. Und wenn ich aber auch uns in Deutschland dann immer erlebe, wir jammern immer über alles Mögliche und über Behörden. Und da ist ein Riesenpotenzial, auch von Gewerkschaftsseite, um Gottes Willen, bloß keine KI, die jetzt uns irgendwie die Arbeitsplätze wegnehmen. Aber wir haben über 500.000 Beamte, die uns fehlen. Wir haben riesige Prozesse im Hintergrund mit Papierbergen und das kostet Tage, Wochen, Monate manchmal bei Anträgen. Und wenn wir da es schaffen, diese stupiden Arbeiten in allen Unternehmen, Behörden, Kommunen, Länder, wie auch immer, wenn wir da hingehen, und da ist ja auch viel jetzt gerade in Bewegung, und wenn wir es da schaffen, diese stupiden Dinge von den bestehenden Menschen wegzunehmen und einfach viel mehr auch Spaß zu vermitteln oder auch Freiräume zu vermitteln über diese KI-Tools, dann ist das doch ein riesen Mehrwert für die Mitarbeitenden in Deutschland, dann ist es aber auch ein riesen Mehrwert für die Kunden, für die Bürgerinnen und Bürger.
Ja, absolut. Also bin ich total bei dir. Jetzt erzähl doch nochmal trotzdem von deiner Situation am Samstag, meintest du?
Ja.
Einfach damit wir so ein konkretes Beispiel davon haben, wie du, wie ihr sowas diskutiert in eurem Unternehmen, wie ihr Prozesse diskutiert in eurem Unternehmen hier.
Also grundsätzlich lege ich natürlich jetzt mal einen groben Fahrplan fest, egal jetzt, ob es die Emma ist oder eine klassische KI wie Gemini. Und wir haben letztes Jahr mit unserer Trainerin das ganze Thema Liefertourenplanung zum Beispiel überlegt. Also das heißt, bisher läuft bei uns eine Liefertourenplanung ganz klassisch. Wir haben Kaufverträge, wir haben Ware, die wir bestellt haben. Die Ware soll jetzt ausgeliefert werden. Dann gehst du hin, setzt dich irgendwie an Google Maps und guckst, wo wohnen die einzelnen Leute. Dann versuchst du ja irgendwo eine gewisse stimmige Tourenplanung hinzubekommen. Dann haben wir aber oft Konflikte zwischen unserem Monteursteam und dem Team, was die Liefertour plant. Das, was weiß ich, Umwege gefahren werden oder der Wagen überbefüllt ist mit Ware. Wir auch teilweise ja auch Ware mit zurücknehmen, die zum Entsorgen quasi von der Kundschaft uns mitgegeben wird. Also das sind so zum Beispiel jetzt bei diesem Thema zu bleiben, lief das okay, aber es entsprach irgendwo nicht mehr meinem Zeitgeist und meinem Anspruch. Und dann hat die Trainerin letztes Jahr dann halt auch sich mit allen, ich sag mal, betreffenden Personen zusammengesetzt und hat, ich sag jetzt mal, die Bedürfnisse, die Wünsche unserer Monteure abgefragt, dann die Bedürfnisse, Wünsche unserer Mitarbeitenden in der Planung, aber teilweise auch unserer Kundschaft dann. Und daraus haben wir ein Prompt, ein Gem bei Gemini quasi geschrieben und dann haben wir den jetzt testhalber mal für ein paar Wochen einer Mitarbeiterin gegeben zum Testen. Und siehe da, ergaben sich natürlich wieder Fragestellungen, irgendwo hakte es. Und dann haben wir das quasi in diesen Sprints, also quasi regelmäßig zusammengesetzt, haben uns Ziele definiert, dann und dann setzen wir uns hin, besprechen das, was können wir optimieren, haben den Prompt angepasst. Und mittlerweile sind wir jetzt online mit dem, also online in der Form, dass ich den in allen Häusern, in allen 4 Standorten ausgerollt habe. Und jetzt mittels Tablet, mit Spracherkennung, mittels Abfotografieren von Unterlagen quasi der Gem automatisch läuft und unsere komplette Liefertour pro Tag plant. Und auch, ich sag mal, die Fahrtstrecke, die Zeit automatisiert berechnet, die Zeit beim Kunden, Stockwerk, Ware zur Altwarenentsorgung, wie viele Produkte, was für ein Volumen, also das sind alles so Dinge. Und dann hatte ich letzte Woche, habe ich über unser Intranet, was wir haben, ein eigenes Firmenintranet, habe ich eine Entscheidung gefällt, wo ich dann am Samstag gespiegelt bekam, das gefällt uns nicht, ja. Und dann kam eine Mitarbeiter und sagte mir halt, also Herr Gaffrey, wir verstehen die Gründe, warum Sie das jetzt gerne so haben möchten, aber für uns im Alltag ist es leider schwieriger umzusetzen. Und dann habe ich mir die Gründe nochmal darlegen lassen und habe gemerkt, okay, da habe ich voreilig reagiert, also eine Entscheidung als, ich sag jetzt mal, Unternehmenschef getroffen, ohne mehr zu hinterfragen, warum die das so haben wollen. Und dann haben wir uns am Samstag hingesetzt und haben dann das durchdiskutiert und haben dann über, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde haben wir dann einen anderen Weg gefunden, mit dem Ergebnis, dass heute Morgen jetzt im Internet drin steht. Ihr dürft also doch so weiter handhaben, wie ihr das gewohnt seid. Aber wir müssen halt an der und der Stellschraube ein bisschen was verändern, damit eben dann auch mein Ergebnis, was ich brauche oder haben möchte, mit der KI erreichen kann. Und so gehen wir halt ständig in diesen Dialog, in diesen Austausch. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, weil es wird einem ja auch als Chef gerne mal vorgeworfen, dass man so ein bisschen den Kontakt zum Tagesgeschäft verliert und immer irgendwo in seinem Büro sitzt und nur Entscheidungen delegiert. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch zu schätzen weiß in meinem Unternehmen, dass wir da immer in einem Austausch sind.
Hast du das Gefühl, dass es über die letzten Jahre gewachsen, also dass du dich deutlich mehr austauschen musst mit deinen Mitarbeitenden?
Ja. Ja, ne? Definitiv.
Schon, also ich weiß, Transparenz ist natürlich so ein Thema, aber es ist ja nicht nur die Transparenz, sondern eben der Dialog, der, genau, glaube ich, entscheidend ist.
Ja, das ist auch, ich sag mal, ein gewachsener Prozess über Jahre gewesen. Also du musst ja erstmal den Rahmen dafür schaffen. Viele sind es auch nicht gewohnt, jetzt, ich sag mal, seinem Vorgesetzten auch Kritik zu sagen, klar, oder zu geben oder auch sagen, hier, ich möchte es anders machen. Du weißt ja immer nicht, wie die Person reagiert. Das geht ja auch in beide Richtungen, ja, aber da pflege ich schon seit Jahren nicht nur diese Transparenz, sondern eben auch eine Fehlerkultur haben wir eingeführt oder einfach auch zu sagen, hey, lass uns da in einen Austausch treten.
Wirst du manchmal von anderen Unternehmerinnen, Unternehmern um Rat gebeten oder ich meine, du nimmst ja Coaching für deine Themen an, aber ist es auch was du in deinem Alltag erlebst und auch machst?
Ja, definitiv. Also, okay, also ich gebe selber auch Workshops und Seminare zum Thema Digitalisierung. Ich gehöre einem Verband an, der europaweit 240 Bettenhäuser vertritt. Da werde ich ab und zu mal angefragt, aber wiederum auch, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die dann in Gesprächen schon signalisieren, hey, darf ich mal bei dir vorbeikommen? Ganz tolles Beispiel. Letztes Jahr hatte ich eine junge Tochter von einem sehr geschätzten Kollegen hier für 3 Tage im Haus aus der Nähe von Koblenz. Und die hat mich 3 Tage wirklich wie so eine Klette begleitet. Der Vater meinte noch, sieh zu, dass du sie überzeugst für die Bettenbranche, dass sie zu uns kommt. Ja, mal gucken, ob wir es geschafft haben. Das wird sie noch zeigen. Aber was ich nur sagen will, ich habe also unheimlich Spaß, da mein Wissen auch komplett weiterzugeben. Also ich sage immer so, warum muss jetzt jemand das Rad neu erfinden, wenn er sich ein Stück weit bei mir die Dinge vielleicht ansehen kann und dann sie für sich anpasst, optimiert. Also ich sag mal, wir sitzen da alle in einem Boot und haben doch irgendwo, also gerade weil ich ja auch Spaß daran habe, dann auch dieses Wissen weiter zu vermitteln, habe ich doch auch dann ein Rieseninteresse, dann hoffentlich so ein bisschen diese alte Denke aufzubrechen oder diese alte Einstellung bei dem einen oder der anderen zu sagen, hey, komm, du siehst, es geht, es funktioniert, komm vorbei, begleite mich einen Tag und hab dann selber Spaß, das bei dir umzusetzen.
Und woher nimmst du die Energie dafür?
Das fragen mich ganz viele, weil ich so viel freie Zeit habe durch KI, habe ich dann auch Zeit für solche Themen.
Okay, total toll, wirklich. Da sind sicherlich ein paar Ansatzpunkte dabei, wo sich unsere HörerInnen was abschauen oder inspirieren lassen können. Ich hatte hier noch 1-2 Fragen, die können wir noch mal besprechen, weil du bist ja auch beim Handelsverband unter anderem als Rechnungsprüfer bist du ja aktiv und du hältst auch bei uns Vorträge und bringst dich ein. Und wir sind als Verband ja natürlich, wir sind ja eure oder die politische Vertretung der Händlerinnen und Händler, also damit auch für dich und für deine Kollegen und Kolleginnen. Wenn du jetzt also 3 Wünsche an die politischen EntscheidungsträgerInnen richten dürftest, welche wären das?
Also ich muss noch ganz was anderes sagen. Also ich war am Anfang auch, wo ich mich selbstständig gemacht habe, war ich ja dann auch oder bin ich Mitglied gewesen. Und dann hast du immer so, ach, da ist so ein Verband, irgendwo sitzt der und da sitzen irgendwelche Leute. Du hast überhaupt nicht den Draht zu denen, du weißt gar nicht, wer da ist, was machen die. Also das war so bei mir die klassische Einstellung. Die hatte ich übrigens auch von der IHK, da bist du ja, ich sag mal, Zwangsmitglied. Das hören die nicht so gerne. Aber auch da habe ich mittlerweile durch meine Tätigkeit in den Wirtschaftsjunioren bei der IHK, habe ich auch einen ganz anderen Blick auf die IHK mittlerweile. Und letztendlich auch bei euch. Also man sieht schon, wofür auch ein Verband da sein kann. Und neben dem, was du jetzt gefragt hast, politische Interessen zu vertreten, sehe ich aber auch noch ganz andere Themenfelder und Möglichkeiten, die mir als Unternehmer auch viel Arbeit abnimmt. Also gerade auch rechtliche Themen. Ich kann bei euch anrufen, ich kann da Nachfragen stellen. Ich kriege von euch regelmäßige Newsletter, wo ich ja auch manchmal erstaunt bin, dass da Themen aufploppen, die ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte und die dann dank einem Newsletter zum Beispiel mir zeigen, okay, hier, da sollte ich mir Gedanken machen. Ja, also ich will nur sagen, da bist du dann, natürlich zahlst du einen Mitgliedsbeitrag, aber du kriegst auch viel zurück. So, und jetzt, um auf deine Fragen zu gehen, drei Themen, politische Themen, drei, die ich mir wünsche. Ich habe so ein Thema, wo ich weiß, es wird nie möglich werden. Das ist aber auch der Zeit geschuldet. Ich habe auch mal übrigens über einen Handelsverband ein Treffen gehabt in Wiesbaden mit dem damaligen Bundeskanzler Scholz. Das habe ich sehr zu schätzen gewusst, muss ich sagen. Und ich bin politisch auch sehr interessiert, jetzt auch parteienunabhängig. Aber ich habe damals so einen Punkt lanciert im Vorfeld, der natürlich nicht kam, weil das ist ein frommer Wunsch. Ich wünsche mir mal wieder, dass wir mehr Vertrauen haben ineinander. Man hat das Gefühl, du bist, sag mal, nur noch Unternehmer, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, Nehmerin, wie auch immer, ja. Und ich habe immer das Gefühl, es ist ein Gegeneinander mittlerweile geworden. Also das wünsche ich mir generell, dass man einfach auch nicht mehr so überempfindlich ist, dass man einfach auch mal eine Meinung äußern darf, ohne dass irgendeiner steil geht oder es passiert was, sei es arbeitnehmerseitig oder arbeitgeberseitig, dann muss sofort der Ruf nach Verschärfung der Gesetze kommt dann wieder laut. Und ich finde das immer so schade. Ich glaube, wir haben ganz tolle Unternehmerinnen und Unternehmer, wir haben tolle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land und es gibt leider auch immer schwarze Schafe auf beiden Seiten und das ist so diese Kernbotschaft, die ich mir manchmal aber wünsche, lasst uns doch mal wieder ein bisschen entspannter miteinander umgehen. Ich glaube, das wird uns allen extrem gut tun und Politik ist nun mal Vorbild, ja.
Ja, schon.
Und da würde ich mir dann halt einfach auch da insgesamt was wünschen. Ich weiß, dass es ein sehr frommer Wunsch ist, aber ich darf ihn ja trotzdem platzieren.
Aber ich glaube, der Zeitgeist entwickelt sich aber in die Richtung.
Ja,
also
schön.
Man hört das schon immer öfter auch.
Ja.
Ne? Mehr Vertrauen in die Menschen. Und bevor man anfängt zu regulieren, einfach auch die Menschen erstmal machen lassen, dann schauen, wo man überhaupt regulieren muss.
Weil das bringt mich ja zu dem, was du jetzt gerade sagst, dieses Thema Regulierung. Also ich bin jetzt nicht so derjenige, der sagt, oh Gott, ich reihe mich da jetzt ein in diese Aussagen Bürokratie und Bürokratieabbau. Ja, brauchen wir. Wir brauchen einen Abbau. Ich bin jetzt aber nicht so der, der das so extrem schlimm sieht. Ich sage mal, Bürokratie hat auch einen Vorteil. Also man vergisst das ganz schnell. Ich höre auch von vielen aus anderen Ländern, da ist wesentlich weniger reguliert und die Leute drehen da genauso durch. Wir überregulieren halt gerne mal was. Und das ist ja das, was ich auch mit Vertrauen meine, dass man einfach auch sagt, lass uns auch mal Dinge ausprobieren. Also das, was ich ja vorhin auch mal kurz andeutete, ich habe hier auch Dinge ausprobiert, habe mir mal die Knie angeschrammt, im bildlichen Sinne gesprochen und habe Dinge verändert und angepasst und neu ausprobiert. Und man hat manchmal das Gefühl, hier wird viel Unternehmergeist ausgebremst durch Überregulierung. Und da meine ich halt auch, Vertrauen auch mal wieder in die Menschen, in alle zu setzen und einfach auch nicht sofort in diese Überregulierung zu gehen. Also das wäre tatsächlich mein zweiter Wunsch.
Ja. Das ist, glaube ich, also ich bringe ja gerne so Psychologiebeispiele. Die Exploration bei Kindern ist zum Beispiel auch nur möglich, wenn sie merken, dass sie Vertrauen durch Eltern haben. Exploration heißt, dass sie sich trauen, neue Sachen zu machen, dass sie rausgehen auf den Spielplatz, sich dann vielleicht auf irgendein Geländer drauf trauen und auch mal das ganze Ding hochklettern. Und das funktioniert bei den Kindern am besten, die wissen, dass die Eltern da sind. Es muss nicht mal viel an Signalen sozusagen kommen, sondern die da ein Vertrauen drauf haben, dass da jemand hinter ihnen steht, die sich am Ende vielleicht kümmert, wenn irgendwas passiert, so
sehr,
ungefähr.
Sehr gut, ja.
Und bevor man als Eltern sozusagen dasteht und sagt, nee, mach das nicht, du fällst sonst runter, sondern einfach als Eltern beobachten und als Stütze dabei sein. Und das sind die Kinder, die sich am ehesten trauen, was zu machen. Ich denke, das ist so ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast, wenn wir einen Staat haben oder EntscheidungsträgerInnen, Verantwortliche, die auch mal sagen, so, naja, wir haben das Vertrauen in das, was hier bei uns passiert, unternehmerisch oder in der Gesellschaft, und wir stehen unterstützend, ohne dass wir vorher schon sagen müssen, so, hey, nee, macht mal nicht, das ist zu gefährlich oder ihr müsst schon aufpassen, sonst gibt's hier eine Strafe, dass es auch nochmal dazu führen würde, gesellschaftlich, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln, auch wieder Lust drauf haben.
Ich würde mich am Anfang meiner Selbstständigkeit als Helikopterunternehmer bezeichnen. Ich hasse diesen Begriff Helikoptereltern. Also ich sag's wirklich, aber ich greife es jetzt trotzdem mal in diesem Gespräch auf. Ich war am Anfang auch so ein Regulierungsfanatiker. alles hat Regeln, alles hat Grenzen, genaue Prozesse, Beschreibungen und damals ja eher weniger digital, heute ja sehr, sehr digital alles darstellbar, damals eher alles offline mit Papieren, mit Prozessanweisungen und so. Also was ich sagen will, ich habe dann aber auch mich selber coachen lassen und habe einfach auch für mich gemerkt, über viele Jahre, dass es meinem Unternehmen viel, viel mehr bringt, die Leute laufen zu lassen. Ich habe auch mal gesagt, ihr dürft einen Fehler einmal machen, ihr dürft einen Fehler zweimal machen. Beim dritten Mal müssen wir uns dann zusammensetzen. Ich habe aber auch immer schon Dinge vorweggegriffen oder mich eingemischt, weil ich gesehen habe, es geht in die falsche Richtung und dann könnte das beim Kunden, bei der Kundin unter Umständen falsch ankommen. Irgendwann merkte ich aber auch, okay, das darfst du nicht. Du musst die Leute einfach auch mal machen lassen. Und das loszulassen und die Leute jetzt zu sehen, ich sag mal, meine Mannschaft zu sehen, wie die über Jahre gewachsen sind und groß geworden sind, bildlich gesprochen, ja, und jetzt Dinge selber machen, entscheiden, mir auch arbeiten, Entscheidungen wegnehmen, mit Feedback auf mich zukommen. Also das trifft ja genau das, was du gerade beschrieben hast mit Kindern. Und das kann ich nur eins zu eins unterschreiben. Das ist ein Learning, das ist auch nicht einfach. Aber ich habe mich da coachen lassen über einen langen Zeitraum extern und kann heute nur sagen, es hilft mir für meine Arbeit, für mein Unternehmen, für den Erfolg extrem gut.
Schön.
Genau.
Und last but not least, jetzt mit Blick auf Politik oder mit Blick auf Gesellschaft, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich glaube, ich weiß bei dir die Antwort schon, aber fragen wir jetzt doch nochmal und vielleicht haben wir dann am Ende noch mal einen positiven Take, I don't know, bevor wir dann aus diesem Gespräch rausgehen.
Definitiv halb voll.
Okay, toll. Magst du noch begründen oder sagst du, das reicht?
Meine Eltern haben mir das so vorgelebt. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Eigenschaft und ich bin ein Grundoptimist und natürlich hast du auch mal Phasen, wo es nicht so gut war, aber dann stehst du wieder auf und am Ende vom Tage zählt doch einfach, was du erreicht hast und dass es Spaß macht. Und nochmal, ich habe es vorhin kurz erwähnt, ich finde, wir leben in einem wahnsinnig tollen Land mit allen Themen und Herausforderungen, die wir haben. Und sich das jeden Tag einfach auch bewusst zu werden und dann zur Arbeit zu kommen und mit so einem tollen Team zu arbeiten, die auch alle ihre Themen haben. Und trotzdem fahren wir oft abends nach Hause und sagen, es war wieder ein toller Tag. Und das ist doch das, was Spaß macht. Übrigens, eine Sache darf ich noch kurz erwähnen, ja, für die Hörerinnen und Hörer. Ich bin ja auch über euch zum Arbeitsgericht Frankfurt gestoßen, als ehrenamtlicher Richter. Das hätte ich mir nie ausgedacht, wenn ich da nicht drauf angesprochen wurde von euch, und mache das jetzt seit 5 Jahren und jetzt kam wieder ein Aufruf und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich jetzt sehr positiv für mich mitnehme, auch aus meiner Mitgliedschaft mit euch, dass ich als ehrenamtlicher Richter beim Arbeitsgericht Frankfurt sein darf und das ist ein riesen Mehrwert für mich.
Ja, und vielleicht nochmal kurz dazu, weil du es ansprichst. Ich glaube, total viele Leute wissen gar nicht, dass man dafür keine Voraussetzungen erfüllen muss, außer dass man eben Händlerin oder Händler ist.
Ja, oder Verantwortung. Also du musst doch nicht mal selbstständig sein. So ein Gericht besteht ja aus 3 Personen, einer Hauptamtlichen oder Hauptamtlichen und 2 Ehrenamtlichen. Wir sagen Eri in der Kürzung, ehrenamtliche Richterin oder Richter. Und der eine Eri ist quasi von der Arbeitgeberseite gestellt. Der andere Eri ist von der Arbeitnehmerseite. Das sind meistens Gewerkschafter zum Beispiel oder aber auch Führungspersönlichkeiten können diesen Job machen. Und das ist, also ich sage, ich wäre nie drauf gekommen, dank euch. Und das sind im Jahr 4 bis 6 Termine. Mehr ist das nicht. Und das macht irre Spaß und es gibt einem einen riesen Horizonterweiterung, da zu sitzen, wirklich mit einer vollen Stimme und das zu entscheiden. Also kann ich zum Beispiel auch nur empfehlen.
Und das ist auch was, also ich bin selbst zum Beispiel Chefin am Amtsgericht und ich fand das auch mal spannend, wie viel man dann auch über das eigene Justizsystem nochmal lernt und auch über die Wirksamkeit unseres Justizsystems, wo man ja auch oft durch Nachrichten zum Beispiel dann halt häufig das Gefühl hat, funktioniert es eigentlich, funktioniert es nicht. Aber wenn man dann selbst so drin sitzt, dann merkt man ja, okay, an vielen Stellen funktioniert es halt eben schon. Und das finde ich ist auch immer noch ein sehr gutes Gefühl. So.
Du bringst es wirklich auf den Punkt, weil das ist ja auch so eine Einstellung. Man greift irgendwelche Standardfloskeln auf aus den Medien, aus Gesprächen und wie jetzt so eine Verbandsmitgliedschaft oder IHK oder eben unser Justizsystem und zum Beispiel auch Frankfurt hat letztes Jahr komplett umgestellt auf Digitalisierung, da wurde ja auch immer viel geschimpft und genau diesen Blick hinter die Kulissen zu haben, also Horizonterweiterung, wie ich das immer ganz gerne nenne, dann kannst du halt auch echt mitreden und nimmst nicht irgendwelche, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, Stammtischgespräche mit und bildest dir da deine Meinung drauf, sondern du kannst halt echt mitreden und das muss ich sagen, ist halt auch mega.
Ja, total. An alle Hörerinnen und Hörer nochmal, wenn ihr Mitglied bei uns seid, ihr könnt ehrenamtlich Richterin oder Richter werden. Ihr müsst euch einfach nur bei uns melden. Wir schlagen euch vor und dann geht's los.
Ja, bringt auf jeden Fall was.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ihr interessiert euch für die Arbeit des Handelsverbandes Hessen? Dann hört auch in unseren Podcast Handel Insight rein. Alle unsere Folgen gibt es auf hvhessen.de oder handel.digital. Die Digitalisierungskampagne Handel Digital vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum und Technologieland Hessen.
Diese Podcast-Folge wurde gemischt und gemastert von Deep Blue Growth, der Marketingpartner für den deutschen Mittelstand.